Das war alles dreht sich und ihr hört nach ziemlich langer Zeit, würde ich sagen, endlich mal wieder den Hip-Hop Tuesday. Damit es sich auch wieder Hip-Hop Tuesday anfühlt, machen wir auch mal ein bisschen Hintergrundmusik rein.
Ah, ich habe unsere Hintergrundmusik so vermisst.
Ich auch, sehr. An den Mikros für euch sind
Vincent Müller
und Clara Schulz und noch jemand. Wir haben nämlich heute auch wieder sehr exklusiv Studiogäste bei uns.
Wir sind
und
nicht alleine heute. Ja.
Sinus, wie die ihr gerade schon gehört habt, mit Alles dreht sich. Willkommen.
Hi.
Wollt ihr euch erst einmal vorstellen, wer seid ihr und warum seid ihr heute hier?
Ja, weil Bonn FM bereit ist, den Markt zu übernehmen. Und da haben wir uns gedacht, dann was sollen wir uns hier mit den kleinen Kinkerlitzchen aufhalten? Dann gehen wir direkt zu Bonn FM.
Ne? Das kann ich nur gut heißen.
Ja, also wenn du nach den Sternen greifen willst, dann führt, glaube ich, kein Weg hier am Campus Radio Uni Bonn vorbei, oder?
Ich gebe dir den Fuffi dann gleich nach der Sendung.
Dankeschön, dankeschön. Fahrtkosten sind bezahlt. Nee, alles für Spritgeld, sage ich immer, ne?
Es ist auf jeden Fall sehr cool, dass ihr heute bei uns seid. Also für alle, die sie nicht kennen, Sinus. Ihr seid mehrere Leute, also nicht nur die beiden, die wir heute vor den Mikros hören, sondern ihr seid tatsächlich zu sechst. Wollt ihr vielleicht mal euch und eure Bandkollegen vorstellen?
Ja, ich bin Kai. Der Esel nennt sich steht zuerst, also Kai als erstes. Ich mache die Vocals mit meinem kongenialen Partner Nico Kappadopoulos zusammen hier, der auch am Mikro heute zu hören ist.
Genau, mein Name ist Kappa. Ja. Ich mache einen geilen Vocals. Insgesamt sind wir wirklich sechs Leute, die sich jetzt zusammengeschweißt haben seit knapp
2018.
2018, ja, also seit knapp zwei Jahren. Mit im Studio ist noch der Mann an den Drums,
Ibu Caetano.
Und der breiteste Mensch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe, ist Tom Pütken, also ist eigentlich Kindergärtner.
Abgesehen von meinem 16-jährigen Ich.
Was schon. Ja, und zwei Leute fehlen, das ist Dennis Dreadmore-like.
Ja, der macht Producer-Zeug und DJ und spielt live auch die Synthesizer. Und macht halt so Produktion für uns und Sample-Zeug, spielt so ein Sample-Pad. Und dann das musikalische Genie vielleicht, der ist heute nicht da. Der muss leider noch ein bisschen nebenbei Geld verdienen, bevor der Maybach getankt wird. Der spielt die Lead-Gitarre und ja, dann sind wir schon sechs Mann.
Ja, das ist interessant, dass ihr gerade schon ein musikalisches Genie anspricht und euren Producer. Was mich auch schon mal zur ersten Frage bringt, die mich interessiert hat, wie geht das bei euch? Also wie entsteht so ein Song? Wer hat die Idee? Also ihr beide seid ja diejenigen, die die Texte einrappen. Das heißt, wahrscheinlich schreibt ihr die Texte selber. Oder arbeiten da mehr Leute dran?
Ghostwriter.
Also ganz, um das mal ganz einfach hier auf den Punkt zu bringen. Erstens, ich würde keinem Ghostwriter vertrauen, so, weil das, glaube ich, kann keiner so gut wie ich für das, was ich möchte. So. Und zweitens können wir uns das auch schlichtweg nicht leisten. Ne? Dafür zahlt Bonn FM noch zu wenig. Aber ja, wir waren bis 2018 zu dritt unterwegs, also unser Producer und wir zwei. Und dann haben wir eigentlich nur für drei Gigs mal mit Bands ausprobiert so und haben für den Zweck halt alte Songs genommen und die halt auf Bandweise umgesetzt. Und das hat halt sowohl live als auch im Proberaum so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt mies durch. Und das hat dann auch von Anfang an eigentlich extrem gut geklappt. Und mittlerweile ist es so, jeder kann mit einer Idee kommen, jeder bringt was ein, jeder schmeißt rein, was er hat. Und dann geht das durch ein sehr... Naja, interessanten Prozess, teilweise ein bisschen zermürbend. Wir reiben uns einander ab, ne, weil die Jungs kommen auch aus so einem Metal-Progressive-Bereich. Wir versuchen, den Swag hochzuhalten. Das ist teilweise kämpfen auf verlorenen Posten und teilweise geben wir halt Vollgas und spielen immer noch auf Sample-Beats. Das ist halt jederzeit ein Mashup, sag ich mal so. Ne? Wenn sechs Mann zusammenkommen, ist es am Ende immer eine Art von Kompromiss. Ich versuche natürlich... den kleinen Hitler in mir ein bisschen zurückzuhalten, ja, und nicht diktatorisch alles durchzuboxen. Das klappt nämlich leider nie. Aber ich glaube, wir machen das trotzdem ganz schön gut.
Wenn du jetzt gerade schon von Samplen redest, was sind so eure Inspirationen? Habt ihr irgendwelche Vorbilder, wo ihr merkt, so der eine bringt immer eine Idee, die inspiriert ist von dem und dem Künstler? Oder habt ihr da richtige Einflüsse, die man bei euch merkt? Außer jetzt Metal. Und ich glaube, ich habe auch... karibischer Punk irgendwo gelesen, war das?
Ja, der Vater von unserem Drummer ist der Erfinder vom karibischen Punta Rock, ist ein ziemlich bekannter
Rock,
Musiker
genau. In
der Karibik, so in Belize, da kommt unser Drummer auch her, aber ich bin davon null beeinflusst. Ich bin ganz normal.
Ich dachte, da habe ich was rausgehört.
Ja, ich bin Alman-like sozialisiert, ja, ja. Nee, also ich persönlich komme ganz normal 90er Jahre, Torch, Sammy Deluxe, dieser Kram. Und durch meine Eltern halt so Pink Floyd, Frank Zappa, so ein Zeug, halt immer Vinyls im Wohnzimmer am Knistern gewesen. Ja, und jetzt durch die Jungs müssen wir uns auf einigen Wegen zu einigen Konzerten auch ziemlich fiesen Schrammel-Metal anhören. Und das alles zusammen mündet dann halt auch in Sinus. Ich meine, man hört da die ein oder andere E-Gitarre raus, ne? So ist es.
Ja.
Also es ist schon ziemlich deutlich. Und wir wollen das auch, weil ich glaube, es ist auch ein bisschen unique. Wir versuchen halt nicht den klassischen Crossover-Singsang zu machen, sondern das auch schon straight Rap zu lassen, aber halt mit Crossover-Elementen.
Und wie ist es bei dir? Hast du Inspirationen?
Also ich komme auf jeden Fall auch eher aus dem deutschen Hip-Hop. Ich habe sehr viel Kreuzfeld Jakob früher gehört und dann war ich so ein bisschen Skaterboy-mäßig unterwegs. Dann kam man auch eher so, sag ich mal, so die Blink-182-Schiene früher mal, aber seitdem eigentlich wirklich im Deutschrap gesettet so. Und ja, durch die Jungs sind wir auf jeden Fall facettenreicher geworden, finde ich. Aber versuchen halt, wie Kai schon gesagt hat, deutlich die Hip-Hop-Flagge noch hochzuhalten. Ja.
Habt ihr denn einzeln schon immer vorher, also ich glaube, eure Gründung war vor 5 Jahren, habt ihr gesagt, habt ihr da schon richtig einzeln Musik gemacht immer?
Also Kai hat früher sehr viel Mucke gemacht. Ich glaube, du machst Mucke, seitdem du 14 bist. Irgendwann, ich glaube, mit 16 haben wir uns kennengelernt und dann gab es dann so Proberaum-Sessions, wo ich dann angefangen habe zu schreiben auf wirklich echt grottigem Niveau. So, und eigentlich hat der mich immer weiter gepusht, sodass bis ich auf einem Status war, wo ich sage, okay, die Songs kannst du jetzt auf jeden Fall zeigen, oder die 16, die du geschrieben hast. Ja, und dann haben wir das mit dem guten Dreddy irgendwann in Mainz in seinem Studio dann finalisiert. Es gibt auch immer noch ein Inkognito-Album, was nie rauskommen wird wahrscheinlich, von Kai, ein Solo-Album. Ja, es wird nie rauskommen. Oder nach seinem.
Das vielleicht exklusiv.
Ah, ist eine gute Frage, ist ein teurer Preis. Also, das ist wirklich, das ist Blut, Schweiß und Tränen, ist ein Witz dagegen. Es wird, glaube ich, nie rauskommen. Wenn er stirbt irgendwann, damit ich mir eine goldene ins Zimmer hängen kann, das wäre so der Traum. Ja.
Ihr schreibt ja jetzt beide auch Texte und kommt man da manchmal sich irgendwie in die Quere? Entstehen da Rivalitäten oder seid ihr immer cool mit dem, was der andere macht? Weil ich meine, es ist ja schon so die gleiche Art des Arbeitens und dann hat man ja natürlich ein bisschen mehr Kritik, als wenn man jetzt sagt, oh, den Riff würde ich jetzt aber anders spielen, dass man sagt, oh, wie wär's denn mit dem Wort oder den Reim finde ich nicht so schön.
Ich glaube, das ist ein ziemlicher Kopfhick zwischen uns. Also kein Scheiß. So als er jetzt, der war ein halbes Jahr in Asien und dann sitze ich zu Hause und habe so 3-4 Parts geschickt und schicke die ihm so rüber und das ist immer so, boah, am nächsten Morgen kommt eine Reaktion. Entweder es ist, du wirst komplett zerrissen, so, ne? Aber das pusht dich dann enorm, weißt du, dann kommt so eine Antwort zurück, 3 Sekunden Sprachnachricht, nee, fühle ich nicht, hau rein. Und ich denke mir so, boah, Digga, ich habe jetzt 3 Nächte lang durchgeschrieben, Junge, das steckt mein Herz drin, was ist los bei dir? Aber wir geben uns echt schon sehr ehrliche Kritik, glaube ich, aber das pusht uns auch gegenseitig und in der Regel hat eigentlich immer jemand einen 16er parat und dann versucht man das Thema, wenn man es fühlt, zu adaptieren. Aber es ist auch so, dass es gibt ja auch Sinus-Songs wie Alles dreht sich, wo er Solo drauf ist, weil ich finde, das Produkt muss killen. Und wenn ich jetzt einen Part nicht beisteuern kann, der das besser macht, ja, dann kicke ich halt keinen Part, ne?
Das ist sehr, sehr nobel von dir, muss ich sagen.
Nee, es hat nichts mit nobel zu tun. Es geht halt um die Mucke, ne? Und wenn ich jetzt einen Part delivern würde, der einfach dem Song nichts gibt, ja, was soll's.
Wir haben ja auch gerade schon ein bisschen gesagt, ihr habt die Leute vorgestellt, die auch die Instrumente bei euch spielen. Was ist denn der Vorteil für euch bei Rap mit Instrumenten? Nicht nur mit Beats.
Ja, zum einen, also klingt jetzt hart so, ich will da auch keinen über einen Kamm scheren, aber in der Regel haben Rap-Musiker wirklich keine Ahnung von Musik. Das klingt ganz hart, aber das ist ja auch ein bisschen so aus der Not eine Tugend gemacht. Wenn man jetzt so guckt, in den 90er Jahren haben die ja wirklich irgendwelche Jazzplatten einfach nur stumpf gesampelt und wenn das gefühlt wurde, dann wurde das benutzt. Aber von Harmonien oder sowas hat da noch kein Mensch was gehört. So, und wir sind jetzt halt, naja, aus diesem monotonen, eher trancigen Beat, Loop, wie das jetzt auch hier im Hintergrund läuft, ne, immer wieder das Gleiche so ein bisschen, haben wir halt die Möglichkeit, zig Variationen zu machen und sind musikalisch einfach viel breiter aufgestellt, ne, wenn man dann auf einmal nicht nur die, also wir haben halt die positiven Sachen aus beiden Welten so ein bisschen vereint, indem wir sagen, okay, wir benutzen noch Samples, wir benutzen noch Synths, wir benutzen, ne, irgendwelche eingetackerten Drums, aber auf der anderen Seite haben wir halt auch sämtliche Instrumente, was heißt sämtliche, aber viele Instrumente und machen das so einem Potpourri, ne, und dadurch haben wir halt quasi diese Musikalität, wie sich ein Song entwickelt vom Songwriting her, ist halt nicht Hip-Hop-like, weil wir nicht ein Sample durchziehen auf 3,5 Minuten, sondern der Song evolved und das kann natürlich der Energie dienlich sein. Dadurch springen auf der anderen Seite natürlich diese hängengebliebenen, bongrauchenden 90er Jahre Hip-Hop-Pads true to the art ab, ne? Brauchen wir uns nichts vorzumachen, klar.
Ich würde sagen, das ist eigentlich mal ein ganz gutes Stichwort, um uns mal einen der Songs anzuhören und zu schauen, wie denn bei euch Rap und Instrumente so zusammenspielen. Und zwar hören wir jetzt mal alles, Quatsch, das haben wir schon gehört, Australien von Sinus hören wir uns jetzt an.
Oh Mann, ich fühle das mies.
Australien von Sinus haben wir gerade gehört. Und zufälligerweise haben wir auch die Interpreten dieses Songs gerade mit uns im Raum stehen. Ja, man hat bei dem Song gerade schon gehört, wie ihr gerade sagtet, ne, es sind Instrumente. Du hast eigentlich einen relativ starken Rock-Anteil, gerade so in der Hook, ne? Das ist dann schon ein bisschen härter. Wollt ihr ein bisschen was zu dem Song erzählen?
Ja, also das ist ein wichtiger Song, der ist auch schon sehr, sehr alt. Den haben wir dann auch getwistet auf neu, also für das Sinus-Band-Projekt. Und ja, der geht halt irgendwie darum, dass die Leute nach dem Abi alle nach Australien abhauen und irgendwie sich selbst finden wollen und in Wahrheit irgendwie Rauschaffinität zu psychoaktiven Drogen finden, völlig verbacken nach Hause kommen und irgendwie eher Visionen zerstören als zu kreieren und dann daraus auch noch einen Lifestyle ableiten, den die dann irgendwie hochhalten hier. Und ich kann es mir wirklich, also das war damals noch schlimmer, jetzt geht's irgendwie oder ich bin rausgewachsen, ich weiß es nicht genau, aber der Talk damals nach dem Abi und so war schon echt grausam. Ne? Also als ich damals in Australien, hat mich schon so ein bisschen erinnert an American Pie, so damals im Feriencamp, wo ich mir so gedacht habe, ey komm, das reicht jetzt langsam, weil ich weiß nicht, ne, wenn Ausländer im Ausland über Ausländer reden, so, da weiß ich nicht, ob da noch irgendwie ob das noch irgendwas mit Kulturexperience zu tun hat, ne? Und ja, darum geht dieser Song in erster Linie, dass es vielleicht nicht darum geht, den Ort zu wechseln, solange dein Herz das gleiche bleibt, ne?
Und du warst nicht in Australien?
Nein, natürlich war ich nicht in Australien, komm schon mal.
Real Rap hier.
Was war euer Lifestyle, ganz im Gegensatz zu dem Australien-Lifestyle?
Oh, wir haben ganz viel schlimme Graffitis gemalt, wir sind vor Bullen weggelaufen, wir haben, ach, es ist echt mies übertrieben. Wir haben es quasi so übertrieben wie die Jungs in Australien, nur halt hier.
Also habt ihr auch Probleme wegkonsumiert, aber auf eine andere Art.
Ja, und das ging auch ganz schön lange. Und nee, klar, das hört man auch in den Songs natürlich raus. Und das hat auch so ein kathartische Sache, diese Mucke. Also zumindest die Songs aus dieser Zeit, die mir persönlich über so sehr, sehr düstere Gedanken hinweggeholfen haben, mich mit diesem Kram halt auseinanderzusetzen so, und immer wieder zu sagen, ja komm, vielleicht ist das alles beschissen, aber am Ende des Tages kommt noch ein geiler Song dabei raus. Und wenn ich den Song heute höre, auch in der Version, wie er jetzt ist, fühle ich mich so zurückkatapultiert in diese Zeit. Erinnere mich so, wie ich mit, was weiß ich, 17, 18 völlig dicht in meinem Proberaum gesessen habe. Alles super dreckig war, Bierflaschen, Bongs und ganz schlimme Graffitis an der Wand und so weiter. Ja, da muss ich dran denken, ja.
Sind die Songs alle so daraus entstanden, also aus einer schlechten Phase irgendwie, weil wenn man sich so das Album oder sagen wir die EP anhört, dann hat man schon manchmal das Gefühl so, dass du echt nicht viel Vertrauen noch in die Menschheit hast. Ich meine, es läuft auch viel schief, das gebe ich zu.
Ja, gut, ne, kann man jetzt so sagen, die Sache ist, ich schreibe, wenn ich schlecht gelaunt bin oder wenn ich traurig bin oder wenn es mir echt mies geht oder mir irgendwas richtig auf die Eier geht, dann schreibe ich und dann finde ich die Texte auch gut. Das Problem ist, so als Gegenentwurf zu Crow, der nur schreibt, wenn er gut gelaunt ist, was man der Musik auch anhört, ne, ja, muss ich halt sagen, ja, stimmt, ich hab's versucht und das hört sich alles nach ganz schlimmem Pathos an, den ich wirklich nicht representen kann. Ich fühle das selber nicht. Und also wenn ich jetzt hier über so ein Grillwochenende am Rhein rappen würde, würde ich mich halt vor mir selber schämen. Und deshalb kommt dann halt sowas dabei rum. Ne? Du hast recht, das ist keine Musik zum Wohlfühlen und das ist wahrscheinlich auch keine Musik für die Tanzfläche.
Es gibt ja immer noch mal einen Unterschied zwischen der Musik, die man macht, die man selbst produziert und der, die man konsumiert. Würdet ihr da sagen, ihr hört auch solche Musik größtenteils, also eher ein bisschen Heavy-Musik, die auch vielleicht ein bisschen an die Substanz geht, also eher Conscious-Rap, oder würdet ihr sagen, ihr hört halt in eurer Freizeit dann Crow, um das ein bisschen zu kompensieren?
Also wenn ich für mich spreche, also ich höre kein Crow. Ich glaube, Disaster aus Hamburg hat gesagt...
Er hört wahrscheinlich zu, da musst du aufpassen.
Ja, das mag sein, liebe Grüße an den Maskenmann. Ich glaube, Disaster hat es ganz gut auf seinem letzten oder vorletzten Album gesagt, so an depressiven Tagen höre ich depressive Songs, Minus mal Minus macht Plus. Ich fühle es halt, keine Ahnung, ich pumpe mir sehr viel President zu Hause rein, ist auch nicht so ein sehr farbenfroher Mensch ist, sage ich mal, in seinen Songs. Aber ja, keine Ahnung, ich kann mir auch asozialen Straßenrap anhören. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas Ballerndes haben will, dann höre ich mir auch die asozialen Parts an. Ne?
Also ja, und ich würde auch lügen, wenn ich nicht schon voll betrunken zu Backstreet Boys getanzt hätte. Ne? Also brauchen wir uns auch nichts vorzumachen.
We've all been there.
Ja. Ja, aber würdest du dich dann trotzdem auf eine große Bühne stellen und das versuchen zu machen? Das ist ja die Frage,
nur
die ihr mir quasi stellt.
Nur wenn ich dann auch betrunken,
ne,
bin.
Aber man kann nicht betrunken durchs Leben gehen.
Ja.
Jeden Tag ist das dann auch nicht cool.
Da,
ne,
sind wir uns eigentlich auch nochmal an alle Zuhörer da draußen. Seid nicht die ganze Zeit betrunken. das ist sehr ungesund.
Falls euch das heute noch niemand gesagt hat.
Das kann gut sein. Wenn man jetzt euer letztes Album hört, ich sage immer Album, ich meine aber EP, mhm. Und das mit den vorherigen vergleicht, da war ja noch einiges anders. Also ihr habt ja 2018 noch eins rausgebracht und 2017. Ja. Könnt ihr mal so kurz erklären, wo war da der hauptsächliche Unterschied?
Also 2017 war ein geiler Film. Also wir haben uns eigentlich irgendwann kurzerhand entschlossen, wir packen einfach das Studio ein in den alten, was war das, ein T4-Bus?
T3.
Ein T3-Bus von seiner Mom, ja, der auch nur noch diesen Trip überstanden hat, und haben uns einfach ein Haus in der Normandie gemietet, was mitten im Nirgendwo war. Ich glaube, 2 Kilometer Umkreis, kein anderer Anwohner, außer irgendwelche Kühe, die wir auch noch gesampelt haben. Und haben uns da einfach verbarrikadiert und 2 Wochen Mucke gemacht. Wir wollten mit einer Platte da rauskommen. Dann ist halt Abita Bass entstanden. Abita Bass, Alter, das ist auch so, wer kommt auf diesen scheiß Namen? Das war.
Ich muss da kurz einhaken und sagen, die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, was zur Hölle ist Abass? Weil es ist immer wieder vorgekommen und ich dachte mir so, mein Gott, wann kommt denn der Song, wo es erklärt wird? Was ist es? Könnt ihr es mir jetzt bitte mal erklären?
Wir könnten da ein riesen Mysterium draus machen, dass Ayman Abdallah eine Galileo-Mystery-Folge draus macht, aber wir droppen es jetzt, glaube ich, exklusiv für Bonn FM.
Also keine Ahnung, es ist im Prinzip einfach ein Name, der diesen Vibe beschreiben soll, der quasi den Ort beschreibt, in den wir uns begeben haben, um diese Platte zu machen. Ne? Also Abita Bass ist eine erfundene Stadt quasi, in der dieses Album spielt, in das wir uns halt hineingefuchst haben. Und da geht es halt ganz, ganz viel darum, dass wir halt, das ist ein Konzeptalbum. Wir sind da hingefahren mit nichts, kamen mit einer Platte nach Hause, die schon fertig gemixt, gemastert war. Alle Videos sind da entstanden, alle Artworks sind da entstanden. Also es war wirklich 2 Wochen, wo wir völlig geisteskrank jeden Tag 16 Stunden Mucke gemacht haben. Und eigentlich seitdem möchte ich das nochmal machen. War ein richtig geiler Film so. Und dann haben wir halt angefangen, uns Gedanken zu machen. Ja, gut, ne? Aber was ist jetzt mit dem Dude? Was ist mit dem Dude? Warum sind die nicht auf der Platte drauf? Mit denen wollte ich schon immer mal einen Song machen. Und dann haben wir halt alle diese Leute, mit denen ich schon immer, ich mache schon 100 Jahre Musik, dachte ich, komm, frage ich sie alle, lade sie alle ein an 2 Wochenenden und dann machen wir Freunde aus Abita Bass als Nachfolger sozusagen. Also alle Leute, die nicht auf Abita Bass sein konnten, sind dann auf Freunde aus Abass drauf. Und dann ist dieses Album entstanden. Ist auch ein Konzeptalbum, aber ich würde es auch nicht als Album bezeichnen, sondern als Mixtape. Ist super rough gemixt. Mhm. Wir hatten fast nichts an Equipment. Ne? Ist sehr, sehr back to the basics. Und nicht zu vergleichen vom Sound, von der Mische und auch von den Videos und so weiter mit dem Film, den wir jetzt irgendwie promoten. Ne?
Definitiv, würde ich auch so sagen. Wie war das damals? Wart ihr auch alle 6 dann in diesem Haus?
Nein, weil nur zu dritt. Damals haben wir noch wirklich Sample Beats Hip-Hop gemacht.
Genau, wollte ich gerade sagen, weil dann kam ja sozusagen die Band dazu. Und was hat sich dann an eurer Art, Musik zu machen, geändert? Wie musstet ihr euch darauf einstellen? Weil es ist ja wirklich eine ganz andere Art.
Man diskutiert viel mehr. Man kämpft für jeden Zentimeter. Aber wenn wir dann uns auf den Film eingegroovt haben, ist das auch intensiver. Weil früher haben wir an einem Song gearbeitet, 2 Stunden, 3 Stunden, mal einen Abend, dann war der Song fertig, der wurde nie wieder angepackt, war heilig und ist so geblieben auf ewig. Und heute ist das halt so, wir setzen uns immer wieder mit jedem kleinen Piss-Hi-Hättchen da an irgendeiner Stelle auseinander so. Und bis das dann mal ein fertiger Song ist, ist wirklich sehr viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Das heißt, es ist eine ganz andere Art und Weise, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Eine sehr viel langfristigere, weil Instrumente aufzunehmen und diese Art von Mucke zu machen, ist halt viel kostenintensiver. Das heißt, man muss um jeden einzelnen Song sich auch viel mehr Gedanken machen, bevor man ins Studio geht und zig Euros ausgibt, als einfach nur seinen Schwachsinn einzupacken und ein paar Raps zu kicken, ne?
Ihr müsst euch ja zwangsläufig jetzt auch gerade im Jahr 2020 nicht nur mit Musik und Kunst auseinandersetzen, sondern eben auch irgendwie mit Social Media. Ich habe auch euer Social Media Profil ein bisschen gestalkt extra hierfür. Und ihr seid aktiv, aber ihr seid ja nicht jeden Tag Promo und heute machen wir das und heute sind wir gerade wieder im Studio.
Heute um Donnerstagabend droppt der Song, schaltet alle ein um 24 Uhr.
Ja, genau. Also mögt ihr das Social Media Game? Nutzt ihr das für euch oder wie macht ihr euch auf euch aufmerksam?
Live halt vor allem bis jetzt, ne? Und auch durch Social Media ist schon gewachsen, so. Sind wir ehrlich, Nico und ich stecken da ein bisschen Energie rein, die Jungs scheißen komplett da drauf. Also wirklich krass.
Es ist
krass,
sehr lustig,
da drauf,
dass du das sagst, weil ihr draußen seht das gerade nicht, aber 2 Kollegen laufen hier mit Handys rum und die beiden, die hier vorne stehen, sagen, wir machen das ganze Social Media.
Okay. Da hast du mich ertappt. Heute macht der Ivo das Social Media, aber in der Regel machen wir das so nebenbei, just for fun. Und ich meine, hat auch sein Gutes, wir haben immerhin zum Beispiel Bonn FM geklärt über Social Media.
Ja, das stimmt.
Und dass du unseren Account gecheckt hast. Was sagst du denn als Social Media Experte? Ist nicht besonders kohärent,
oder? Du
bist
sofort Expertin jetzt auch. Ja, der letzte Post war ja irgendwie vom Januar. Da würde ich nochmal ein bisschen Content nachliefern wahrscheinlich.
Wird Zeit, wa?
Aber an sich habt ihr eine sehr sympathische Präsentation auf Social Media, würde ich sagen.
Okay, da das samplen wir.
Da würde ich auf jeden
wir.
Fall das Props geben.
Das würde ich auch sagen. Was ich mal ganz interessant fände, wie gerade schon angesprochen, hier stehen noch zwei andere Leute rum. Und vielleicht können wir nach einer kurzen Musikpause auch nochmal mit denen sprechen. Die spielen nämlich die Instrumente und dann können die uns mal erklären, wie es denn ist, mit zwei Rappern zusammenzuarbeiten.
Oh, das wird interessant. Da genau. Bin ich gespannt.
Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir sprechen darüber und vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen über die Newcomer-Szene und allgemein über verschiedene Einflüsse. Und gleich hört ihr mehr bei BonFM von Sinus. Und zuerst hört ihr Aktenkofferkörper von Sinus. Und der Titel, falls ihr euch noch nichts sagt, wird uns auch gleich hoffentlich noch erklärt.
Verbrennt ein Perso.
Das war... Au, oh, ja, da hört man auch schon mal unsere Gäste. Das war Aktenkofferkörper von Sinus, die hier auch gerade bei uns schön im Studio sind. Und ich habe es gerade schon angekündigt, ich muss jetzt fragen, was heißt Aktenkofferkörper?
Ja, es ist Aktenkofferkörper, also ein Mensch, der quasi so lange den Aktenkoffer trägt, bis der Aktenkoffer zum Wiedererkennungsmerkmal dieses Menschen wird, ja, und der Körper dahinter schon fast verschwindet, weil die Tätigkeit im Vordergrund steht und irgendwann ist er halt wirklich nur noch sein scheiß Job und nur noch so ein grauer Mann wie aus Momo und trägt diesen Aktenkoffer hauptberuflich den ganzen Tag von A nach B, ne? Und weil das der Vibe ist, den ich niemals fahren möchte und dieses 9-to-5 mich immer noch nicht gekriegt hat. Ihr Wichser! Aktenkofferkörper.
Ich dachte tatsächlich, das ist besser als meine Erklärung. Meine Erklärung war einfach, dass jemand kastenförmig gebaut ist und also weiß ich nicht, wie das
aussehen
würde.
Ich mache hier kein Bodyshaming, das warst du jetzt.
Genau, ja. Nee, deswegen bin ich froh, dass du mich mit der poetischen Variante ein bisschen überrascht hast.
Der Song ist über SpongeBob tatsächlich.
Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Aber wir haben jetzt ja gerade dich vom Mikro, Ibo.
Ibo,
genau. Und wir haben gerade schon über karibische Einflüsse geredet. Und kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
Ja, gerne. Also jetzt gerade in Bezug auf Sinus, da schimmert das so ein bisschen durch. Wir haben so ein, zwei Tracks, wo das so ein bisschen mit reinspielt. Wie gesagt, also das ist ein Potpourri, wie der Kai auch schon vorhin meinte. Jeder bringt so seinen eigenen Einfluss mit und ich bin groß geworden, ich komme selber aus Belize, Mittelamerika, wie gesagt, mein Vater hat den Punter Rock, nicht den Metal, erfunden, genau, und das ist irgendwie in mir drin, das ist meine DNA und irgendwie, wenn wir zusammen jammen, dann kommt das auch mal ein bisschen durch und irgendwann hatten wir halt einen Song, sind die City Blues, der ist daraus entstanden und der hat so ein bisschen diesen Latin-Feel auch mit drin und genau, also wenn die Leute das fühlen, also wie gesagt, wir probieren vieles aus und dann ist es einfach mit dabei.
Warst du vor Sinus schon an Hip-Hop interessiert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe früher, zu meinen Skater-Zeiten, habe ich auch viel Rap und auch Punk irgendwie gehört. Ich habe mich da irgendwie immer so zwischen den zwei Welten, sage ich mal, irgendwie gefühlt. Ich, ja, also auch so dieses... weil dieses World Music, also ich selber bin halt einfach eine Musikerfamilie groß geworden. Ich war an allen interessiert und Rap war auf jeden Fall mit dabei gewesen und so, weiß nicht, früher habe ich auch so Graffitis gemacht, aber ich bin so, ja, vielleicht früher abgesprungen als die Jungs. Und aber ich hab Rap immer verfolgt und genau.
Ihr habt alle Graffiti gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Habt ihr auch alle irgendwann mal gebreakdanced oder nee?
Also ich persönlich nicht.
Geht durch den Raum.
Nee. Nein, oh, schade.
Ich wüsste nicht, oder? Dennis vielleicht?
Nein. Ihr merkt, also wir haben hier auf jeden Fall Sprayer, aber keine Breaker. Ibo, wie ist das bei dir? Du musst jetzt die ganze Zeit mit diesen Leuten hier arbeiten, die dann immer ihre Texte da irgendwie drauf zuschneidern wollen. Wie ist das für dich als, ich sag jetzt mal in erster Linie, einfach instrumentaler Musiker?
Also ich finde die Zusammenarbeit ziemlich gut. Meistens kommen die Jungs mit den Texten auch mit einer gewissen Idee.
Das ist schon mal gut.
An die Band auch ran, sagen, hier der Mut sollte es sein, das und das Tempo vielleicht auch, darauf habe ich es geschrieben, so ein Sample-Beat vielleicht auch aus dem Netz. Und wir schauen dann, okay, wie können wir das für uns als Sinus auch dann umsetzen. Und wir sind da sehr, sehr stark im Dialog auch und ich finde, ja, wir ja, ergänzen uns auch ganz gut, sage ich mal.
Das klingt nach einer guten Zusammenarbeit.
Und Kai hatte ja gerade auch schon was von nicht dem 9-to-5 unterwerfen gesagt. Hast du denn einen 9-to-5-Job? Also habt ihr noch nebenbei was oder widmet ihr euch wirklich vor allem der Musik?
Also wir alle arbeiten. Ich habe zum Glück keinen 9-to-5-Job. Ich bin auf 30 Stunden reduziert. Und, aber auch bewusst, damit ich mehr Zeit für die Musik habe. Ich habe auch noch andere Musikprojekte, auch unser Gitarrist, der ist noch in einer anderen Band. Und genau, also unser Ziel ist eigentlich von allen, dass wir wirklich da auch mehr mitreißen können. Und das ist unsere Leidenschaft. Und deswegen, genau, 9-to-5 kriegt uns nie ganz.
Und wie kriegt ihr das hin? Jetzt auch nochmal an alle hier im Raum gesprochen. Also habt ihr da manchmal Probleme, Job und Rap oder Musikkarriere unter einen Hut zu kriegen? Oder vielleicht auch noch mehr, Kai, bei dir? Ich habe mitbekommen, dass du auch öfter von Kindern in deinen Texten sprichst. Muss ich jetzt erstmal fragen, ist das real? Also hast du Kinder oder ist das...
Ja, ja, ich habe Kinder. Ich bin noch nicht der Einzige. Also wir
schaffst du das?
Wir haben vier Bandkinder. Ich bin zweifacher Vater tatsächlich, ja. Ja gut, das ist eine harte Frage, was weiß ich, wie schafft man das so? Ich bin nur einmal da so. Also ich habe keinen Referenzwert so, aber ich glaube...
Sag mal so, wie viel Zeit in der Woche investierst du denn in Musik?
Viel, viel Zeit. Das Traurige ist...
Und wie viel in deine Kinder?
Noch viel mehr. Ich arbeite halt so, dass ich sehr, sehr viel Freizeit habe. Also wirklich krass viel. Ich arbeite 7 Tage die Woche, im Monat, also... Das ist echt wenig. Aber dann immer 24 Stunden lang.
Mhm, ja. Okay.
Dementsprechend habe ich sehr viel Zeit für alles Mögliche, also für sehr viel Schabernack und vor allem auch für die Kids, so klar. Aber naja, die Kinder merken das auch so. Der Ältere von beiden macht auch schon Mucke so, spielt Schlagzeug, hat Bock so, rappt die Texte mit. Das ist, ne, der hat Habiterbass krass gefeiert, wirklich krass gefeiert.
Also bald das 7. Bandmitglied.
Na, weiß ich nicht, gibt dem nicht mein Spotlight. Nee, da muss er sich selber holen. Nee, also keine Ahnung, ich sag so, wer nicht die Zeit für seine Leidenschaft hat, der kann sich doch direkt eigentlich weghängen, oder?
Das stimmt. Statement. Das verstehe ich auf jeden Fall. Aber was ist eigentlich bei euren Live-Auftritten so? Also habt ihr viele Live-Auftritte, die euch richtig gut gefallen? Oder seid ihr lieber im Studio, als wirklich live zu performen?
Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Live ist das Ding. Live sind wir auch viel stärker als auf Platte noch. Wir kriegen irgendwie diesen Drive. Das hatten wir eben drüber gesprochen. Das klingt sehr depressiv so an vielen Stellen, ja, und ist sehr tragisch. Live ist das ein anderer Film. Live geht das viel mehr nach vorne. Wir haben da Pogo, wir haben Wall of Death, wir haben super viel Publikumsinteraktion, wir haben krass gut ausverkaufte Konzerte, wir spielen hier in der Region immer vor vollen Hallen so, wir müssen uns da nicht durchgrinden, vor 7 Leuten irgendwo zu spielen so, dankbarerweise, wir haben Leute, die immer, immer, immer wieder kommen, wo ich mir auch denke, krass so, auf unserem Niveau von Bekanntheit ist das auf keinen Fall eine Selbstverständlichkeit, die Leute kaufen unser Merch, wir legen es neu auf, die kaufen wieder unser Merch, wo ich mir so denke, krass ey, ich wäre nicht so interaktiv mit irgendeiner Band, aber okay, vielen Dank, ne? Deshalb, live macht Bock so, wir reißen, glaube ich, ganz gut ab. Wir sind auch viel besser geworden. Am Anfang war das noch wirklich, wir stehen da vorne, so klassisch und rappen so ein bisschen, ne, wie damals, als dann von hinten einfach der Sound kam. Heute interagieren wir mehr und sind besser geworden, haben große Gigs gespielt, kleine Gigs gespielt, Club-Gigs gespielt, Open Air. Und das soll gerade nächstes Jahr vor allem noch viel, viel weitergehen, natürlich, klar.
Das ist schon mal ein gutes Stichwort. Was plant ihr denn noch so für 2020? Irgendwelche Konzerte, die man sich schon mal in den Kalender schreiben kann oder irgendwelche weiteren Releases?
Folgt uns auf Social Media, auf jeden Fall.
Aber da ist erst ab Januar gepostet, seit Januar
wieder gepostet. Da kommt doch heute, wir filmen doch. Wir filmen doch. Nee, wir spielen ein paar Konzerte, nicht so viele dieses Jahr, extra nicht. Wir bringen dieses Jahr Singles raus, 3 Stück, jeweils mit Video. Wir machen verschiedene Fotoshootings. Vielleicht geht auch noch mehr, aber das ist das Minimum, was wir dieses Jahr bringen wollen. Mhm. Und um dich zu erleichtern, das sind alles 3 Songs, die nicht ganz so schwermütig sind.
Ich bin überhaupt nicht traurig wegen dem. Also, ich sollte traurig geworden sein, okay, ich verstehe, was du meinst, aber ja, das klingt doch sehr gut. Habt ihr schon einen Teaser? Ein Titel, irgendwas?
Ja, der erste Song wird Anthrazit heißen. Kann
und
ich an der Stelle
der
sagen.
Raus?
Ah, das weißt du, ich sag jetzt irgendwas und dann kann ich es nicht halten, aber juckt wahrscheinlich eh keinen Schwanz. Also sagen wir mal, kommt wahrscheinlich so Mai raus, würde ich jetzt mal sagen.
Alles klar.
Okay, das haben wir uns notiert und werden uns auch beschweren, wenn es nicht Mai rauskommt, auf
Absolut.
Jeden Fall.
Dankeschön.
Habt ihr denn irgendwelche Wunschgigs, wo ihr sagt, das wäre extrem geil?
Früher
wenn
hätte
da
ich immer Rheinkultur gesagt. Das war, weil ich da auch sozialisiert worden bin. Ich war mit meinen Eltern jedes Jahr da und so. Hammer auf der Hip-Hop-Stage und auch auf der Main-Stage. Träumchen wäre das gewesen für mich, einfach nur so, um mir selber einen Wunsch zu erfüllen. Aber gibt's leider nicht mehr, deshalb bleibt jetzt nur noch das Splash, klar.
Ah, scheiße. Aber da sind wir dieses Jahr auch, deswegen, also falls ihr da seid, sehen wir uns bestimmt.
Nehmt uns mit.
Da reden wir mal nach der Sendung drüber. Ja, und wir haben tatsächlich noch ein bisschen mehr vorbereitet, denn die Jungs sind heute nicht nur da, um sich ein bisschen vorzustellen und ihre Musik vorzustellen, denn sie werden auch noch mehr Musik produzieren, jetzt mal ganz grob gesagt, denn nach dem nächsten Song, der passenderweise Ich gehe noch nicht heißt, gehen sie tatsächlich noch nicht und wir kriegen noch eine kleine A Cappella-Einlage. Also freut euch darauf, wir sind gleich wieder zurück mit Sinus.
Und manchmal fühlt es sich an.
Das war Ich gehe noch nicht von Sinus, die auch schon hier bei uns im Studio sind. Und wenn ihr noch nicht genug hattet von Sinus und von ihren Tracks, dann haben wir sie jetzt hier, naja, nicht wirklich überredet, ihr habt es von euch aus angeboten,
ja.
Ein A Cappella-Set schön
genau.
Zu rappen.
Ich glaube, es sind beides Parts, die noch nicht released sind sogar, ne?
Okay. Sehr exklusiv.
Alright, dann kicken wir mal einen für Bonn FM, würde ich sagen. Und mich lächelt eine Karotte aus dem Schneematsch an. Da, wo mein Schneemann stand. Kinder, seht ihr das? Und zeige Bilder, als Schnee noch gab. Als hätten wir eine Wahl. Denken meist nicht nach. Konsequenzen sind egal. Wir sind zu radikal am Arsch. Doch wir handeln nicht. Wir stehen einfach nur so da. Ich weiß, diese Erde hier irgendwann zerbricht. Lauscht dem Farbenspiel des Winds. Und der nächste Gletscher schmilzt. Die Welt geht vor die Hunde. Und niemand gibt einen Fick. Ziemlich traurig oder nicht. Seh die Zukunft meiner Kids. Und bekomme wirklich Schiss. Das Ende ist gewiss. Doch wir schauen weiter zu. Als wär's die Tragik eines Films. Und betäuben uns mit Gift. Und suchen nach dem Sinn, lachend Richtung Abgrund, bestell uns noch einen Gin, als gäbe es eine zweite Welt, als wären wir alle blind.
Woo!
Stark, sehr cool!
Dankeschön.
Boah, Nico, ey, da lächelt einem ja wirklich fast eine Karotte aus dem Schneematsch an, Alter. Richtig gute Laune hier, ey. Nee, ich würde direkt in diese Kerbe reinhauen, ich habe auch ähnlich Depressiven am Start.
Solange es auch um Karotten geht, ist das okay.
Keine Karotte am Start, in dem Fall jetzt. Ausnahmsweise, nächstes Mal gerne. Also, Monotonie, Koma, verlorene Ziele, lieber abstrakte Bilder als Fotografien, niveaulose Liebe. Wenn die Betäubung beginnt, spürst du den Tod intensiver. Melancholie, Drogen, ein schwammiges Morgen, lieber Stagnation als vorhandene Formeln. Bangen nach Fortschritt, Handeln nach Vorschrift, Verlangen bis was wir haben verloren ist. Seh, Massentourismus, all inklusive, da sind alle zufrieden in der Vorstadt der Liebe. Brotlos zur Miete, Kunst kann man kaufen, doch mit ihr nix verdienen. Schon klobige Knie, vom Beugen, vom Dienen, lieber verbotene Früchte am Fressen, statt zu heucheln wie viele, zu lächeln vergessen, zu lügen, zu schwierig. Wer kann mich retten vor der Wüste, die in mir ist? Hab nach kantischen Normen die Miete bezahlt, Konto gedeckt, bis wir fett sind und lahm, hässliche Menschen mit grauen Gesichtern. Ja, die Welt ist ein Wichser.
Sehr schön.
Dankeschön.
Und wieder ein äußerst positiver Part auch von dir.
Oh ja, oh
bei euch,
ja.
Bei euch beiden ist das so, die Texte sind immer so komplex, dass man beim ersten Mal hören überhaupt wenig mitbekommt und erst beim zweiten Mal so richtig durchblickt.
Ja.
Ja, das habe ich auch schon auf den Alben gemerkt. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende unseres Interviews / Live-Sets von Sinus angekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ich fand's sehr cool. Wir warten auf neue Releases.
Genau, ja. Im Mai warten wir. Ab dem 1. Mai sind wir bereit. Tragt sie euch in den Kalender ein.
Also frühestens Ende Mai. Genau. Darf ich noch was sagen? Darf ich noch was sagen?
Ach so, ja. Auf jeden Fall. Ich wollte noch fragen, ob es schon nächste Daten gibt, wann ihr live auftretet, die ihr ein bisschen bewerben
gibt
könnt.
Gibt es. Die werden über www.sinus.org veröffentlicht. Hm? Ich bin da absolut weder der Mann, der das plant, noch der das bewusst durchführt. Also Social Media abchecken, auf www.sinus.org mal reinschauen, da stehen alle Live-Termine. Ich möchte noch eine Sache sagen, so soll nicht ungesagt bleiben, ne, jede Sekunde, die man hat zur Verfügung, sollte man dafür nutzen. Also zum Ersten so, dass das völlig klar ist. Ne, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es ganz wichtig ist, das Maul aufzumachen an jedem möglichen Moment, in dem man nutzen kann. So. Und deshalb auch bei Bonn FM. Wir stehen mit ganz, ganz klarer Kante zusammen so für ein buntes, sexuell offenes, wer auch immer nicht ausgeschlossen ist, Deutschland und vor allem für ein offenes, buntes Bonn. und möchten das weiter durchziehen. Und bei aller Negativität, die mitschwingt, wir sind sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir zusammen in eine positive Zukunft schippern mit Sinus.
Word. Danke, es hat mich ähnlich berührt wie eure Tracks tatsächlich gerade. Es kam sehr unerwartet.
Ja, aber sehr schön.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr, sehr cool, euch als Gäste zu haben. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr kommt wieder, wenn ihr neue Tracks habt, neue Videos. Und dann verabschieden wir uns auch schon.
Auf jeden Fall. Sinus ist die Gang!
Björn Höcke ist ein Faschist.
Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt.
Tatsächlich ist das in dem Song das ein oder andere Mal gefallen. Das waren Juicy Gay und MC Smook. Schmock?
Nein, wahrscheinlich kein Schmock.
Man weiß es nicht. Und ich finde den Song sehr lustig, weil, wie ihr vielleicht wisst, darf man laut Verfassungsgericht Björn Höcke Faschist nennen. Und die beiden haben sich gedacht, wir machen jetzt einfach mal einen Song da draus.
Ich finde den Song tatsächlich auch sehr gut. Ich meine, die Message ist repetitiv natürlich, aber auch sehr wahr. Und ich habe das Gefühl, manchmal muss man es öfter aussprechen, damit die Leute einem zuhören. Deswegen supporte ich den Song sehr, auch Juicy Gay allgemein, aber den Song auch wirklich in die Message.
Er ist so ein Süßer. Ich finde es auch gut, weil irgendwann, falls mal irgendwas passiert in unseren Geschichtsbüchern, dann kann man sagen, habt ihr den Song gesehen? Es war von Anfang an klar.
Ja, vor allem muss ich halt sagen, natürlich wird Rap oft immer kritisiert und ich verstehe auch viel der Kritik. Definitiv. Aber oft muss ich auch sagen, dass ich kein Poplied kenne, das heißt, Björn Höcke ist ein Faschist.
Absolut.
Der das so gesellschaftskritisch ist und das so direkt anspricht, wie zum Beispiel jetzt Rapper das tun. Und deswegen bin ich immer noch sehr dankbar für Rap.
Ich auch.
Hier heute am 10.3. am Hip-Hop-Tuesday.
Man sagt ja immer irgendwie, ja, Rapper sind asozial, gerade wenn es so ein bisschen Street-Rap ist. Aber es gibt auch noch ein anderes Beispiel von Rappern, die sich im Moment gesellschaftlich engagieren und dann kann man das wirklich nicht vorwerfen. Und zwar rede ich von BHZ und du hast das Ganze mitbekommen, oder?
Ja.
Und ihr da draußen habt vielleicht auch schon mal davon gehört. Falls nicht, kann ich es nochmal kurz erklären. BHZ, das ist eine Rap-Gruppe, die im Moment auch relativ groß sind, also die haben viel Reichweite und die haben jetzt auch eigentlich relativ harte Texte, aber die haben jetzt eine Spendenaktion gestartet und zwar heißt die Rap in Solidarity und zwar setzen die sich dafür ein, dass die, dass den Flüchtlingen, die vor der griechischen Grenze momentan stehen, geholfen wird. Und das finde ich richtig, richtig cool, dass man auch mit seiner Reichweite mal sowas macht und es scheint auch irgendwie Früchte zu tragen.
Auf jeden Fall. Das heißt ja auch, glaube ich, alles Rap in Solidarity. Und ich finde es einfach schön, weil man hat oft eine größere Plattform, als man sich das eigentlich vorstellen kann. Und die zu nutzen, um auch so eine Message mal rauszutragen, supporte ich sehr, sehr. Doll.
Total. Und es sind jetzt auch schon 13.200 Euro eingegangen. Seit 4 Tagen ist das Ganze online. Also das ist echt schon eine Menge. Damit kann man was anfangen. Ihr könnt euch da natürlich auch einbringen. Ihr findet das Ganze über die Website oder über den Instagram-Channel von BHZ. Das ganze Geld, das geht an eine Institution, die heißt Lighthouse Relief, die den Flüchtlingen helfen. Und es gibt auch einen Hashtag dazu, der heißt passenderweise Hashtag Love Movement. Da könnt ihr auch auf Twitter oder auf Instagram das Ganze supporten. Falls ihr vielleicht als Studierende nicht das nötige Kleingeld habt, könnt ihr immer noch die Message spreaden, an die Leute weitergeben, die das Geld vielleicht haben.
Genau, und apropos, falls ihr das Geld nicht habt, falls ihr so absolut broke seid, dass ihr euch wirklich nicht mal leisten könnt, 10 Euro zu spenden oder irgendwas dazu beizutragen, könnt ihr auch morgen, falls ihr hier aus der Nähe kommt, am 11.3. um 19 Uhr zu der Mahnwache, zu dem ganzen Thema und zwar zu den Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze. Ihr könnt dahin und euch einfach ein bisschen solidarisieren, wenn ihr möchtet, was ihr hoffentlich tun wollt. Und bis dahin hören wir jetzt noch Godzilla von Eminem.
Ich vergesse es jedes Mal. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört. Ich habe natürlich beim nicht aktivierten Mikro im Hintergrund mitgerappt. Natürlich habe da jede Zeile 1:1.
Klar.
einfach getroffen.
Währenddessen noch so ein bisschen Breakdance abgezogen.
Voll hab Graffiti an die Wand gesprüht, klar, in unserem Studium. Ihr habt Godzilla von Eminem und Juice WRLD wahrscheinlich in letzter Zeit schon relativ oft gehört. Wir haben es trotzdem gespielt, weil ich finde, erstens ist es ein guter Song und zweitens ist da jetzt noch ein bisschen was passiert. Und zwar gibt es die Godzilla Challenge. Hast du davon gehört, Clara?
Davon habe ich tatsächlich noch nicht gehört, obwohl ich normalerweise immer noch Eminem sehr liebe und ihn verfolge. Aber ich weiß nicht, was die Godzilla Challenge ist.
Du bist wahrscheinlich nicht genug auf TikTok dafür. Und zwar
zu alt.
Zwar hat Eminem jetzt dazu aufgerufen, dass seine Fans und generell die Leute da draußen einfach seinen sehr schnellen Verse mitrappen. Falls ihr es nicht wusstet, er hat natürlich wieder mit diesem Song einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar sagt er in diesen 30 Sekunden, die am Ende kommen, 229 Wörter. Das sind irgendwie 11 Silben pro Sekunde. Das ist mehr als ich schaffe, aber nicht mehr als die Leute da draußen schaffen, weil es gibt da krasse Videos von Leuten, die das jetzt auch machen.
Ich glaube auch, wenn du das Vorbild hast, dann kannst du es leichter nachmachen, aber ich glaube, wenn du derjenige bist, der es kreieren muss, ist es trotzdem ein bisschen härter.
Voll, weil man muss ja auch noch die richtigen Lyrics dafür schaffen, ja. Und das ist ja auch unter Umständen schwer, weil nicht alles geht so leicht von der Zunge wie das zum Beispiel.
Absolut.
Wie ist es bei dir? Würdest du da mitmachen? Hast du schon was eingereicht?
Klar, also ich habe da auch bei Rap God schon, habe ich immer alles perfekt mitrappen können. Also es war jetzt was Leichtes. Es war jetzt so, weiß nicht, Stufe B auf der Schwierigkeitsskala.
50% deines Potenzials. Ja, wenn es für dich so leicht ist, dann kriegst du vielleicht einen Preis und Eminem repostet dich. Genauso geht es für euch da draußen. Wenn ihr Godzilla vielleicht so gut mitrappen könnt, wie Eminem selbst oder schneller. Es gibt auch Videos, wo Leute es noch schneller machen, da verstehst du aber gar nichts mehr. Ja, dann werdet ihr vielleicht von ihm repostet, werdet sehr berühmt im Internet und kriegt einen ominösen Preis, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Das wird sich wohl noch zeigen.
Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, es sind die Spaghetti seiner Mutter. Aber ich kann es leider nicht genau sagen, was es wird. Aber bis wir erfahren, bis er released, was es tatsächlich ist, hören wir noch Matrix von Apache 207. Das war Matrix von Apache 207 und weil wir jetzt immer noch mal so einen internationalen Song raushauen, hört ihr jetzt hoffentlich zum ersten Mal Familien First, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von Kamelen aus Norwegen. Sonntag war Weltfrauentag und in den Wochen zuvor haben sicher viele von euch schon von einer Kampagne auf Social Media gehört. Die Rede ist von Unhate Women, eine Kampagne, die auf frauenfeindliche Texte im Deutschrap aufmerksam machen will. Milena hat sich das Ganze mal für euch näher angeguckt. Worum geht's genau bei der Kampagne?
Die Kampagne Unhate Women wurde Ende Februar von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes ins Leben gerufen und wird jetzt hauptsächlich über Instagram und YouTube verbreitet. Gegenstand der Kampagne ist das Thema Gewalt gegen Frauen und die Tatsache, dass diese nicht nur in physischer Form stattfindet, sondern eben auch verbal, beispielsweise in Rap-Texten. Und aus diesem Grund lesen in dem Video zur Kampagne Frauen explizite Textstellen von deutschen Rappern vor, wie zum Beispiel diese hier von Finch Asozial und MC Bomber aus dem Song Sex und Gewalt.
Du bist eine Fotze, die schon nach 2 Bier auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand.
Ja, meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine sehr drastische und auch sehr verletzende Zeile.
Das kann ich nur so unterschreiben. Ich hatte zwar in der Schule 5 Jahre Französisch, allerdings ist es schon ein bisschen eingerostet. Terre des Femmes, die haben jetzt Unhate Women gegründet. Was ist das eigentlich für eine Organisation? Und beschäftigen Sie sich schon länger mit Deutschrap?
Ja, die NGO Terre des Femmes gibt es bereits seit den 1980er Jahren und mit Deutschrap beschäftigen sie sich jetzt zum ersten Mal öffentlich. Bisher setzten sie sich gegen strukturelle Gewalt gegen Frauen ein und haben dabei zum Beispiel auch auf das Thema Genitalverstümmelung aufmerksam gemacht. Allerdings warben sie unter anderem auch unter dem Titel Den Kopf frei haben für ein Kopftuchverbot für Minderjährige nach dem Beispiel von Österreich.
Ja, ich habe auch schon gehört, dass sie da ein bisschen kritisch sind, auch was queere Repräsentation anbelangt. Aber wie ist jetzt die Kampagne in der Öffentlichkeit angekommen?
Insgesamt ziemlich gut. Es gab viele prominente Shares, darunter zum Beispiel Sophie Passmann, die in ihrer Story auf die Kampagne aufmerksam gemacht hat. MC Bomber und Finch Asozial, die wir gerade eben gehört haben, griffen die Kampagne auch in ihrer Story auf und zeigten sich ironisch bestürzt nach dem Motto, oh nein, wir müssen jetzt unseren Song löschen. Positive Reaktionen gab es unter anderem auch von Antilopengang. Die haben den Hashtag UnHateWomen aufgegriffen, um auf ihr Zusatzkonzert zur laufenden Tour aufmerksam zu machen. Die Antilopengang wird nämlich ein Benefizkonzert für die Düsseldorfer Frauenhäuser im April veranstalten, für das sie ab heute Karten verkaufen.
Das ist sehr cool und so wie ich unsere Hörerinnen und Hörer kenne, möchten die sich wahrscheinlich gerne an Hashtag UnHateWomen beteiligen. Wie kann man das machen?
Das kann man machen, indem man sich die Filter von UnHateWomen für seine Profilbilder runterlädt oder natürlich den Hashtag UnHateWomen benutzt, um selbst auf frauenverachtende und gewaltverherrlichende Inhalte aufmerksam zu machen. Und was man auch machen kann, ist unter unhate-women.com für die Kampagne spenden.
Wenn ihr euch jetzt auch gegen verbale Gewalt gegenüber Frauen einsetzen wollt, checkt auf jeden Fall mal die Kampagne ab, UnHateWomen, auf der Website, auf Instagram, wo auch immer ihr das möchtet. Und wir sagen danke für die Infos und hören von zwei Powerfrauen, Loredana und Juju, kein Wort. Immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort. Das war Bitch von Megan Thee Stallion. Und wir haben hier gerade schon mal ein bisschen das Thema Sprache angerissen, aber als wir über die Kampagne UnHateWomen gesprochen haben, die sich mit degradierender Sprache gegenüber Frauen beschäftigt und vor allem sagt, eben verbale Gewalt gegen Frauen in Rap-Texten ist auch Gewalt und das sollte man ernst nehmen. Falls ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, könnt ihr auf die Website gehen, auf das Instagram-Profil und euch da ein bisschen reinlesen noch weiter. Und wir haben hier jetzt noch unsere BonfM-Reporterin Milena im Studio und du hast dich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, kann man sagen. So, was hast du alles mitbekommen bei der ganzen Kampagne und vor allem, wir reden jetzt auch darüber, was Flair getan hat, wie er mit der ganzen Kampagne, mit der Situation umgegangen ist.
Ja, also was ich zum Beispiel krass fand, war, dass die Kampagne direkt von einem männlichen User auf Instagram umgedreht wurde, der sich dann über Gewalt gegen Männer aufregen wollte und die Bilder so umgedreht hat, indem er Texte von weiblichen Rappern benutzt hat und dann auf vermeintliche strukturelle Gewalt gegen Männer aufmerksam machen wollte. Also das war ein Punkt, der mich einigermaßen schockiert hat. Und natürlich, du hast es gerade schon angerissen, der Flair-Vorfall. Also das kann man ja auch im Prinzip als Nachstory von der Kampagne betrachten, in dem Sinne, als dass eine Userin, ich meine, es war auf Twitter, Flair auf die Kampagne aufmerksam gemacht hat und er ihr anschließend nicht irgendwas Rationales dazu geschrieben hat, sondern sie bedroht hat.
Genau, und ich fand das an der ganzen Situation so unfassbar schrecklich, dass sie ja nicht mal gesagt hat, Flair, du bist scheiße, du bist frauenfeindlich, sondern sie hat ihm nur seine eigenen Lyrics geschickt, die er so live performt, zu denen er steht, wo Flair ja auch wirklich sagt, ich bin keine Kunstperson, ich rappe das, was mein Leben ist. Und das, was ich ausdrücke, das kann man auch auf mich zurückführen. Das hat er öfter schon gesagt. Und da dann zu reagieren, indem man auf eine unschuldige Frau ein Kopfgeld aussetzt, das fand ich auch wirklich absolut schrecklich. Und ich finde die ganze Kampagne, auch was du da gerade gesagt hast mit den Männern, ich finde es immer sehr schade, dass man nicht auf einen Missstand aufmerksam machen kann, ohne dass die andere Seite schreit, aber wir doch auch. Und unbegründet dann praktisch eine Kampagne ins Leben ruft, die absolut nicht das gleiche Ziel hat. Das finde ich sehr, sehr traurig tatsächlich und auch ein bisschen traurig da, was Deutschrap angeht, weil ich die deutschen Rapperinnen tatsächlich nicht so wahrnehme.
Auf jeden Fall. Und ich finde, was die Causa Flair in dem Fall jetzt auch gut deutlich macht, ist, wie fließend die Übergänge da sind zwischen verbaler Gewalt in Texten und dann eben auch wirklicher physischer Gewaltandrohung. Meiner Meinung nach sollten die sozialen Medien da kein rechtsfreier Raum sein, in dem man einfach so jemanden, in dem Fall die Frau, für vogelfrei erklären kann. Und es wäre wichtig, da Mittel und Wege zu finden, damit umzugehen. Die Frau hat ja dann bei Shark Shapira sozusagen Unterstützung gesucht, was ja auch zeigt, wie hilflos sie gewesen ist.
Ja, das finde ich auch wieder ein bisschen, also ich finde es bedenklich, dass eben diese Gewalt sich dann auch in das echte Leben umgewandelt hat, dass da die Leute auch darauf reagiert haben, weil ich glaube, viele von Flairs Anhängern sind durchaus in der Lage, dann auch tatsächlich was zu tun. Das traue ich da auch schon wirklich Leuten zu, auch gerade weil Flair ja auch durchaus dann manchmal gewalttätig im Leben wird. Und deswegen würde ich gerne einfach abschließend dein Statement hören. Was hältst du von Unhate Women und was hältst du von Flairs Aktion?
Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, sich angesichts dieser Aktion von Flair mit den Frauen, die tagtäglich solche Gewalt, sei es physisch oder verbal, erleben, zu solidarisieren. Und ein Mittel, das zu tun, ist eben die Kampagne Unhate Women. Deswegen finde ich es sehr begrüßenswert, dass es die jetzt gibt und wir uns alle daran beteiligen können.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen und ich bin sehr dankbar, dass es diese Kampagne gibt, auch wenn Terre des Femmes, worüber wir gerade schon gesprochen haben, natürlich nicht eine fehlerfreie NGO ist. Diese Aktion haben sie trotzdem, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Und was Flair angeht, sollte er sich da auf jeden Fall noch öfter mal überlegen, wie seine Worte wirken, was unwahrscheinlich ist, weil es eben auch Flair ist, obwohl viele seiner Texte schwierig sind. Mochte ich seine Musik auch meistens, aber dennoch muss ich einfach sagen, dass ich finde, dass Flair da einfach auch mal an die Öffentlichkeit gehen sollte mit Entschuldigungen, mit Statements, was er wahrscheinlich nicht tut. Aber deswegen tun wir das, um da ein bisschen ein Statement zu setzen in der Hip-Hop-Welt. Wenn wir schon über all die Releases reden, sollten wir auch darüber reden. Und falls ihr euch darüber noch ein bisschen informieren wollt, könnt ihr auch Unhate Women euch angucken und wie wir es auch getan haben, zum Beispiel den Schacht und Wasabi Podcast hören. Das ist eine Empfehlung, der sich auch sehr gut damit auseinandergesetzt hat mit der ganzen Problematik und dem Hintergrund.
Wenn man uns kennt, dann weiß man, dass wir uns natürlich die ganze Zeit mit Hip-Hop beschäftigen und unterwegs sind am Hippen und am Hoppen. Und Clara, du hast es mir schon erzählt, du warst letzten Sonntag auch ganz krass am Hippen und am Hoppen, denn du warst...
So sagen es die coolen Kids auf jeden Fall.
Wie man es im Rap-Game so sagt. Du warst nämlich auf dem KIZ-Frauenkonzert.
Ja, und es war sehr cool. Ich war schon mal auf dem Frauenkonzert von KIZ, allerdings in einer kleineren Location. Ich glaube, das war da im CBE in Köln, was einfach sehr viel intimer war. Aber da waren dann 11.000 Frauen und man kann wirklich sagen, es war so eine schöne Stimmung. Alle waren friedlich, alle waren voller Liebe und alle wollten Rap hören und es war wirklich cool. Und KIZ hat natürlich auch wundervolle Kostüme gehabt und waren geschminkt, besser als alle Frauen in der Halle wahrscheinlich.
Ich habe sie auf Instagram gesehen, es war wirklich wunderschön.
Ja, in Sailor Moon Outfits, was für viele bestimmt nostalgische Erinnerungen hervorruft, für mich nicht, weil ich es nie geguckt habe. Aber es war sehr cool und was das alles noch ein bisschen getoppt hat, war die Ankündigung, dass es ein neues Album gibt und die komplette Halle hat in einer C-Oktave geschrien. Es war wirklich gut.
Ich kann es mir vorstellen. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich durch dich davon erfahren habe. Mittlerweile haben es die Rap-Medien dann doch aufgegriffen. Aber du warst erste Hand dabei, hast perfekten Journalismus betrieben und hast das mitbekommen. Haben sie schon ein bisschen was zum Album gesagt?
Also sie haben es so eingeleitet mit, ja, wir sind jetzt auch erwachsen und Sprache, man darf nicht mehr Hurensohn sagen und all das. Und ich war schon, ich habe die Ironie in dem Moment leider nicht verstanden, weil ich schon zu viel gepokt hatte. Aber dann haben sie halt einen neuen Track gespielt, VIP in der Psychiatrie. Und es ist KIZ all over again. Also es ist einfach Oldschool KIZ, wie man sie kennt. Und sie sind vielleicht erwachsen geworden, aber sie sind auf jeden Fall nicht rausgewachsen. Und das war sehr schön zu hören.
Das freut mich sehr, jetzt gerade auch nach dem Album von Tarek, wo man sich ja so fragt, da geht's jetzt in eine neue Richtung, gibt's jetzt mal was mit Autotune, versuchen sie sich individuell weiterzuentwickeln, was natürlich auch sehr schön ist. Aber dann ist es ja doch immer schön, wenn man sich auf so eine Gruppe an sich verlassen kann. Und bei KIZ mache ich mir da eigentlich keine Sorgen.
Ja, vor allem bin ich wahrscheinlich dann mit auf dem neuen neuen Album drauf. Ein kleiner Teaser. Nicht ich alleine, sondern die 11.000 Frauen, weil wir für eine Hook, glaube ich, was aufgenommen haben. Und wir haben alle wundervoll Fickt euch alle geschrien. 11.000. Und das wird wahrscheinlich im neuen Album vorkommen auf irgendeinem Track. Und das war sehr, sehr cool. Das hat mich erfüllt. Das mit Liebe. Aber auch die politischen Kommentare von KIZ haben mich sehr happy gemacht, weil bei dem Song Ich bin Adolf Hitler zum Beispiel auch Björn Höcke einmal reingemischt wurde, was wir heute schon ein bisschen besprochen haben.
Björn Höcke ist ein Faschist, das wissen wir spätestens genau. Seit Juicy Gay.
Genau, und nächstes Jahr geht's dann auch weiter und es gibt das nächste Konzert in Köln in der Lanxess Arena. Aber falls ihr jetzt auch noch nicht so lange warten könnt für ein wohltätiges Frauenkonzert, dann habt unsere Reporter das vorhin schon angesprochen, und zwar das Benefizkonzert für Frauenhäuser von der Antilopengang. Und das ist am 5.4. in Düsseldorf schon.
Es gibt auch noch Tickets auf der Website. Geht am 5.4. nach Düsseldorf auf das Benefizkonzert und wir hören jetzt erstmal Trend von der Antilopengang. Das Video ist vor einer Woche rausgekommen. Viel Spaß dabei.
Als deine große Liebe dich verlassen hat, lass los in deinen Blut und Tank. Beende die Beziehung so schnell du kannst.
Trenn dich von Antilopengang und tatsächlich sehr thematisch passend, weil leider müssen wir uns natürlich A von euch gleich trennen, weil der Hip-Hop Tuesday schon bald zu Ende ist, aber B, um meine Liste weiterzuführen, hat sich noch jemand die letzte Woche von seinem Label getrennt, von seinem Major-Deal, und zwar Calvin Cold. Das ist ein sehr cooler deutscher Rapper, falls ihr ihn noch nicht kennt, der bilingual ist und sehr, sehr guten Rap macht. Und der war eigentlich unter Vertrag mit Sony und 4Music, aber hat sich jetzt rausgekauft aus seinem Vertrag.
Ja, wir gratulieren Calvin Cold. Er hat jetzt die Rechte an all seiner Musik, was überhaupt nicht selbstverständlich ist im Business, was ich halt immer noch krass finde, dass viele Leute nicht die Rechte an ihrer eigenen Musik haben. Er hat das jetzt aber geschafft. Er musste, glaube ich, viel Gespartes dafür leider opfern. Ja. Aber ich hoffe, dass es das wert ist. Also Grüße gehen raus.
Shoutout an Calvin.
Shoutout an Calvin. Und leider müssen wir uns auch sagen, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass der Hip-Hop Tuesday für heute vorbei ist. Wir hatten ein wunderbares Interview. Wir haben über Unhate Women gesprochen. Aber auch das muss mal zu Ende kommen.
Genau, und deswegen bleiben wir thematisch immer noch beim Thema Money, und zwar Money in the Bank von Calvin Cold. Und wir verabschieden uns von euch, und an den Mikros für euch waren
Vincent Müller
und Clara Schulz.